Herzlich willkommen zu Folge 155 des FAZ-Einspruch-Podcasts, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 25. Februar 2021. Man denkt es gar nicht, was es schönes Wetter ist. Am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
Konstantin van Linden, hallo.
Ja, kein Februarwetter jedenfalls im Moment.
Nee, allerdings, aber ich werde mich auch nicht beschweren.
Nee, das ist wohl wahr. Gut, aber wir kommen gleich zu den Themen oder hast du noch eine Hausmitteilung?
Wir können in der Tat gleich zu den Themen übergehen, von denen es heute nicht so viele gibt, aber dafür zumindest eins, das wir etwas ausführlicher behandeln, und zwar gleich zu Anfang widmen wir uns dem Urteil im Verfahren gegen Abu Walla, dem sogenannten Statthalter des IS in Deutschland. Das war eines der ganz großen Terrorverfahren der letzten Jahre und hat jetzt gestern seinen Abschluss gefunden. Und dazu habe ich mir Alexander Haneke in die Sendung eingeladen, mit dem ich mich darüber und auch so generell über den Stand der Terrorismusbekämpfung im Jahre 2021 mal etwas eingehender unterhalte. Dann anschließend haben wir ein vergleichsweise kurzes Corona-Update, insbesondere dadurch motiviert, dass es jetzt inzwischen erste Studienergebnisse gibt, die belegen, dass Menschen, die mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft sind, nicht nur selber die Krankheit nicht mehr kriegen können, sondern auch andere nicht mehr anstecken können. Womit nun also die Frage, wie das denn sei mit der Befreiung von Beschränkungen für Geimpfte aus dem Stadium des Theoretischen sozusagen ins Praktische übergehen könnte oder vielleicht müsste. Darüber werden wir also mal reden und ein bisschen auch noch über die Frage, wie das eigentlich ist, wenn Leute einen Impftermin kriegen und dann sagen, will ich aber nicht, weil ich finde AstraZeneca doof. Genau, und dann haben wir
ja, so eine Leute soll es ja geben.
Das soll es in der Tat geben. Und dann haben wir noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu der Frage, ob Gerichte eigentlich so Schadensersatzklagen wegen Datenschutzverstößen einfach abbügeln können, indem sie sagen, ach komm, das ist doch eine Petitesse hier. Und anschließend das gerechte Urteil, das sich in dieser Woche ebenfalls um eine datenschutzrechtliche Entscheidung dreht. So ja. Sieht das
also diese Woche aus. Terror, Corona und Datenschutz. Ein ganz schöner Dreieck.
Was ist am schlimmsten? Wir gehen dann gleich mal zum ersten Thema über. Ja, und dann kommen wir wie angekündigt zum ersten Thema, nämlich dem Urteil im Strafverfahren gegen Ahmad Abdulaziz Abdullah A. Punkt, besser bekannt und im Folgenden auch so bezeichnet als Abu Walla. Und dazu habe ich mir, wie schon angekündigt, einen Gast in die Sendung geholt, nämlich Alexander Haneke. Er ist Redakteur in der Politik der FAZ und bei uns insbesondere auch für Terrorverfahren zuständig. Und treuen Hörern dieses Podcasts dürfte er auch bekannt sein, denn in Folge Nummer 32 hat er hier zusammen mit mir schon mal eine ganze Sendung bestritten. Genau, in diesem Sinne herzlich willkommen, Alex.
Hallo.
Ja, Alex, du warst ja mehrfach im doch recht lange währenden Prozess gegen Abu Walla vor Ort zugegen. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, was überhaupt genau die Vorwürfe waren, wer auch die weiteren Angeklagten sind und wie die Stimmung und dein Eindruck im Gerichtssaal so war.
Um diese Angeklagten und ihre Taten zu verstehen, muss man tatsächlich eine ganz schönes Stück zurückgehen, weil die sitzen schon seit Herbst 2016 in Untersuchungshaft und waren damals schon eine ganze Weile auf dem Schirm der Ermittler, aber die hatten ihnen lange Zeit nichts Strafbares nachweisen können. Also dieser Abu Walla war zur Hochzeit des Islamischen Staates, also in den Jahren 2014 bis 2016 so die wichtigste, eigentlich der wichtigste Prediger aus der Szene, und seine Moschee in Hildesheim war szeneweit bekannt, dass man da irgendwie zu Seminaren hingepilgert ist. Der ist auch viel unterwegs gewesen im ganzen Land, hat in anderen Städten Predigten gehalten und hatte damals schon so den Ruf, dass er der Zugang zum Islamischen Staat ist. Die beiden anderen Hauptangeklagten waren auch Prediger, die in ihren kleinen Salafistenkreisen im Ruhrgebiet, also der eine in Dortmund in seiner Wohnzimmermoschee und der andere in Duisburg im Hinterzimmer seines Reisebüros, da in kleinen Gruppen die jungen Dschihadisten empfangen haben und sie ideologisch auf IS-Linie gebracht haben. Für die Ermittler war es lange extrem schwer, also die waren schon lange auf dem Schirm, aber es ist immer sehr schwer, den einzelnen strafbaren Handlungen nachzuweisen, weil die sehr konspirativ vorgegangen sind. Das war auch, glaube ich, so ein bisschen Teil des Lifestyles. Also für die Jungs natürlich irre aufregend, dass man immer sein Handy ausmachen musste oder weglegen, wenn man da überhaupt reingegangen ist und sich nur auf irgendwelchen Spaziergängen unterhalten hat. Und deshalb waren die zwar schon lange auf dem Schirm, aber insgesamt ist es ja in diesen ganzen Islamistenprozessen so gewesen, dass man viel die Jungs gekriegt hat und verurteilen konnte, die ausgereist sind, sich tatsächlich irgendwie angeschlossen haben, aber nur sehr wenige Hintermänner. Und in dem Fall ist es dann gelungen, weil sie eben über einen V-Mann, den sie angeschleust hatten, da erste Informationen bekommen hatten und dann aber vor allem diese Informationen durch einen Rückkehrer, einen Kronzeugen bestätigt wurden. Und den hat sich, also der war so ein bisschen der Angelpunkt des Verfahrens, was man auch daran sehen kann, dass die mit den Aussagen des V-Manns zwar dann schon Durchsuchungsbeschlüsse damals gegen die Hauptangeklagten gekriegt hatten, aber noch dass man nicht für einen Haftbefehl gereicht hat. Und erst als dieser Kronzeuge gegenüber der Bundesanwaltschaft ausgepackt haben, da haben beim BGH dann Haftbefehle bekommen und die in Untersuchungshaft gestellt.
Dieser Kronzeuge war jemand, der selber zunächst in Richtung IS ausgereist ist und sich dann aber irgendwann überlegt hat, dass das mit dem Dschihadismus alles doch keine so tolle Idee sei. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, von denen gab es ja eigentlich relativ viele. Also fast alle Verfahren, die wir in Deutschland hatten, waren ja eigentlich die selbst zurückgekommen sind. Weil wenn sie nicht zurückgekommen sind, hat man sie ja nicht gekriegt. Das heißt, man hat hier eigentlich immer nur die verurteilt, die dann reuig geworden sind oder Schiss oder Heimweh hatten. Das waren ja teilweise 16-, 17-jährige Jungs, die dann die Lust auf ein Abenteuer hatten, aber überhaupt nicht reif genug waren, sich mal vorzustellen, was da tatsächlich los ist. Und dieser Kronzeuge, eine sehr schillernde Figur war, hat so die ganz klassische Karriere hinter sich. Der ist über diese Lease-Aktion, also diese Koranverteilaktion, die damals gerade in den deutschen Fußgängerzonen unterwegs waren, ist er in die Szene gekommen, hat sich da relativ schnell hochgearbeitet, war dann tatsächlich, also kommt selbst aus Gelsenkirchen, war dann sowohl in Dortmund bei dem Boban S., also dem einen Hauptangeklagten, als auch Hasan Hodja wurde immer genannt in Duisburg, also in dieser ganzen kleinen Szene, und ist dann am Ende, so wie er das geschildert hatte, darauf beruht auch so diese ganze Netzwerktheorie, dass es dieses Netzwerk des Abu Wallah gab, also wurde von diesen beiden Predigern im Ruhrgebiet vorbereitet, und als die irgendwann sagten, jetzt bist du reif zu gehen, dann haben sie ihn quasi nach Hildesheim geschickt, und das war so die Vorstufe zur Ausreise, dass man nach Hildesheim zu Abu Wallah kam, da an seinen Seminaren teilgenommen hat, dann auch mal eine persönliche Audienz von ihm bekommen hat, und dann ist er kurze Zeit später tatsächlich ausgereist und ist da sehr schnell, also hat da sehr schnell gemerkt, dass es nun doch nicht so dieses islamistische Hippie-Paradies ist, wie sich das manche tatsächlich vorgestellt
haben. Ich kann mir weniges vorstellen, was weiter von einem Hippie-Paradies entfernt wäre als die Hochburgen des IS, aber.
Ja, um sich das vorzustellen, also aus deren Sicht, die haben ja erstmal nicht, also die sind ja nicht alle dahin gegangen, weil sie Leute köpfen wollten, sondern das war tatsächlich so, dass also so eine Jugendbewegung, eine Protestbewegung, die sich irgendwie von ihren Eltern abgrenzen wollten, von diesem Angepassten und dann eben richtig Abenteuer erleben. Und dann wurde da dann haben diese Jungs, die Jungs wie sie waren quasi, in den Videos kam es zumindest rüber, also so bärtige, ja eher nach Che Guevara aussehende, coole Revolutionäre mit ihren Kalaschnikows und die auf ihren Pickups da durch den Staub gefahren sind, die haben eben so einen eigenen Staat mal aufgebaut. und haben allen anderen gesagt, ihr könnt euch, also wir sind jetzt hier die Chefs und wir machen jetzt unsere Regeln. Und das fanden die alle wahnsinnig spannend. Und dazu noch mit dieser Komponente, dass es immer um Assad, den bösen Schlechter, ging, der die Menschen in Syrien, die Glaubensbrüder und Schwestern massakriert hat. Und dass man da einfach den Helden spielen konnte. Man kriegt eine Kalaschnikow in die Hand und kann dann irgendwie gegen das Böse kämpfen und sich als Teil des Guten fühlen. Das war für die irre anziehend, für diesen Anil O auch den Kronzeugen genauso, der ist dann mit seiner, war so 18, 19, 20, der tatsächlich ein sehr intelligenter Typ, der Medizin studiert hat, ich glaube zwei Semester, dann auch so dachte, er kann da irgendwie Arzt werden, also kann im Gesundheitssystem des IS arbeiten, ist mit Frauen, ich glaube, dass er auch schon ein Kind hatte, dann tatsächlich dann über die Türkei, über lauter Umwege da ausgereist und ja, hat dann eben schnell gemerkt, ist doch nicht so schön. Und relevant für das Verfahren war dann vor allem, dass er relativ schnell abhauen wollte, vom Geheimdienst des IS dabei erwischt wurde, in ein Gefängnis gesteckt wurde und dort dann aber einen anderen deutschen Dschihadisten, Martin Lemke, der kommt aus Sachsen, sitzt seit 2 Jahren jetzt in kurdischen Gefängnissen da, weil die ihn... Weil die Kurden ihn mit dem Untergang des IS da eingebuchtet haben. Und dieser Martin Lemke war im IS-Geheimdienst irgendwo unterwegs und auch aus dieser Abu-Wallah-Szene. Und der hat es dann geschafft, indem er mit Abu-Wallah Rücksprache gehalten hat, offenbar. Und Abu-Wallah gesagt hat, ja, hier, der Anil O kommt von mir, der ist ein Guter, ist er wieder rausgekommen.
Und das war dann quasi der Beweis, dass sozusagen das war die Verbindungslinie der Beweis, direkt von
genau,
Abu Wallah.
Genau, das ist so einer der wesentlichen Beweise, dass weil Abu Wallah jetzt nicht nur wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland verurteilt wurde, sondern wirklich wegen der mitgliedschaftlichen Betätigung. Da ging es eben ganz, ganz elementar um die Frage, war er wirklich eingebunden in die Strukturen und hatte er wirklich unmittelbaren Zugriff quasi von Hildesheim aus. Okay. Und das macht im Strafmaß dann eben auch schon einen Unterschied. Der ist dann, also im zweiten Versuch hat es dieser Kronzeuge dann doch zurück, also in die Türkei geschafft, war da noch über ein Jahr und das ist alles so ein bisschen undurchsichtig gewesen. Auch da hatte dann mal mit deutschen Journalisten von Süddeutscher und NDR hat er tatsächlich ein Interview auch gemacht sich dann eben bei den deutschen Behörden gestellt, die ihm gesagt haben, ja, also so kannst zurückkommen, also wirst halt irgendwie, also kriegst halt ein Verfahren wegen der Ausreise, also dann Vorbereitung nach schweren staatsgefährdenden Gewalttat 89a, oder ich weiß nicht, oder sogar auch wegen der Unterstützung der terroristischen Vereinigung, egal, aber wird sich auf jeden Fall gut für dich auswirken, wenn uns bei den weiteren Ermittlungen hilfst und gestehst. Und das hat er dann gemacht. Wurde in einem relativ kurzen Verfahren in Düsseldorf zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt und ist seitdem in einem Zeugenschutzprogramm und hat wirklich über 20 Tage in dem Abu-Wallah-Prozess jetzt ausgesagt, was eine spannende Situation war da, weil er ist jetzt im Zeugenschutzprogramm wirklich von schwer bewaffneten Jungs da immer begleitet, mit so großen Sporttaschen in den Verhandlungssaal dann reinkommen, die man irgendwie sehen kann, was alles für schon fast Kriegsgeräte irgendwie drin haben, um diesen Zeugen zu schützen. Und der saß dann in diesem winzig kleinen, engen Hochsicherheitssaal in Celle, ich würde sagen, eine Armlänge von Abu Wallah, der neben ihm in diesem Glaskasten saß, entfernt und hat dann über 20 Tage wirklich alles erzählt, was damals so in der Szene los war. Und das in einer eben, wie ich schon gesagt habe, ein ziemlich schlauer Typ eigentlich. Also der hat das schon ziemlich geschliffen rübergebracht und die Verteidiger haben versucht, ihn auseinanderzunehmen, irgendwie jede Ungereimtheit aufzudecken. Aber da war er schon wirklich scharfsinnig genug, in richtigen Momenten auch zuzugeben, wenn er was nicht mehr genau wusste. Das zeigt ja auch immer, dass man... Also, dass die Aussage echt ist, dass sie glaubhaft ist, wenn man eben nicht versucht, irgendwie alles zu beantworten und zu konstruieren, sondern Erinnerungslücken auch eingesteht und in den wesentlichen Punkten aber, und das war das Entscheidende später, in den wesentlichen Punkten hat er tatsächlich das bestätigt, was eben der V-Mann schon aus der Szene berichtet hat. Mhm.
Du sagst jetzt gerade, der alleine hat 20 Prozesstage lang berichtet. Insgesamt ging der Prozess nochmal wie viele Verhandlungstage?
245.
Ja, das ist ja schon
der Pressesprecher des Oberlandesgerichts jetzt nochmal ausgerichtet.
Das ist ja schon wirklich wahnsinnig lang. Also um das Ergebnis mal kurz vorwegzunehmen, Abu Walla wurde zu 10,5 Jahren verurteilt, dieser Boban S. zu 8 Jahren, der Hassan C. zu 6,5, ein noch vierter Angeklagter, Mahmoud O. zu 4 und ein fünfter Angeklagter, gegen den das Verfahren allerdings letztes Jahr bereits abgetrennt wurde, zu 3 Jahren. Aber jetzt fragt man sich ja doch, also wenn man so einen Kronzeugen hat, der also selber in dieser Struktur eingebunden war und das alles so recht glaubhaft und präzise schildert, warum dauert das so unfassbar lang? Also warum wurde das zu so einem Mammutprozess?
Am Ende, ich kann es selbst nicht genau sagen. Es ist es ist immer weiter ausgeartet und hat einer der Beteiligten mir dann auch mal so gesagt, es ist tatsächlich zwischendurch zu so einer Art Nebenuntersuchungsausschuss im Fall Amri geworden. Also man kann es so erklären, dass relativ am Anfang wurde ich glaube im Ende September, Anfang Oktober 2017 hat dieser Prozess angefangen. Nach 1-2 Monaten schon ist der Kronzeuge dran gekommen. Das hat 20 Prozesstage, wir haben 2 Tage die Woche verhandelt. Das hat auch über 10 Wochen dann schon hingezogen. Dazwischen war schon Weihnachten. Und dann war es so, dass die Strategie der Verteidiger eben die war, die Glaubwürdigkeit von diesem Kronzeugen in Frage zu stellen. Das war Nummer 1. Und der hatte natürlich schon eine wilde Geschichte. Irgendwie, das ist schon eine ziemliche Räuberpistole. Und die haben auf der anderen Seite eben ganz viele Details dann irgendwie benannt, die irgendwie wollten irgendwie immer zeigen, dass der ein notorischer Lügner ist. Also das Vorleben von dem wurde teilweise aufbereitet und er muss tatsächlich auch einen schwierigen Charakter haben. Auf der anderen Seite dann ganz viele Aussagen von irgendwelchen anderen Dschihadisten, die gesagt haben, ja, da war schon immer irgendwie ein Wichtigtour. Und es ging dann um die These, so wollte der eigentlich nur seine eigene Haut retten und möglichst gut rumkommen. Also die Verteidiger haben das so ein bisschen so dargestellt. Der wusste halt genau, was die Bundesanwaltschaft hören will, um Abu Walla in den Knast zu stecken, und hat dann das genauso à la carte irgendwie geliefert.
Das ist natürlich immer das Problem mit Kronzeugen und V-Leuten, dass die in irgendeiner Form aus der Szene stammen und deshalb jetzt vielleicht auch nicht sozusagen die mustergültigen Vorzeigebürger in jedem Punkt sind.
Das ist ja ein Grundproblem im Strafverfahren, dass man sich in Milieus bewegt, in denen eben nicht nur die glaubwürdigsten Typen unterwegs sind, und wenn man dann da irgendwas irgendeine Form von Wahrheit raus ermitteln will, dann muss man mit diesen Typen schon klarkommen. Aber da ging es dann schon um ganz viele Details auch irgendwie. Dann war das Problem eben dieser V-Mann Murat, VP01. Der ist vom LKA NRW in diese Szene eingeschleust worden, dann tatsächlich, also muss das irre gut gemacht haben, gehörte dann irgendwie, also wirklich so zum innersten Kreis, war überall dabei. Und war eben auch der Erste, der Anis Amri, der in diesem Kreis eine ganze Weile lang rumhing, der gemerkt hat, wie gefährlich der ist, und der das den Behörden gemeldet hat. Also der war der Erste, der gesagt hat, so passt auf diesen Tuneser da auf, der ist irgendwie ein ganz irrer Typ. Hat Amri sogar nach Berlin damals gefahren, als er nach Berlin ging. Also die sind zusammen im Auto gefahren. Der Amri hatte auch bei dem Boban irgendwie eine ganze Weile, also die müssen wohl recht eng gewesen sein. Der hat bei dem so ungefähr auf der Couch, also in seiner Wohnzimmermoschee, über Wochen wohl übernachtet und war auch bei Abu Walla in einem der Seminare und hat sich da mindestens eine halbe Stunde mit dem allein unterhalten. Jedenfalls dadurch kam diese Amri-Komponente rein über den V-Mann, und in dem Amri-Untersuchungsausschuss ist ja auch sehr viel um den V-Mann Murat, und der hatte wiederum das Problem, dass er jetzt auch, ja, das alles auch so einen Beigeschmack hatte bei ihm, weil man ihn nicht persönlich hören konnte. Der war gesperrt Und auf der anderen Seite hatte man ganz viele Aussagen aus der Szene von Typen, die halt gesagt haben, hey, dieser Murat, der war eigentlich der härteste von allen. Und der hat immer gesagt, hey, komm, wir müssen mal was machen. Wir müssen mal irgendwie richtig, richtig Ungläubige abschlachten, so ungefähr. Und daraus hat dann die Verteidiger immer mehr diese Theorie auch gesponnen, dass der eigentlich eher so ein Agent Provocateur irgendwie oder zumindest völlig unkontrollierbar in der Szene war. Das führte jedenfalls dazu, dass das Umfeld, das Vorleben dieses V-Manns auch in großer Tiefe durchleuchtet würde. Da dann x-mal die Verbindungsbeamten von der Polizei, der Ermittlungsleiter und alle gehört wurden. Also ein Haufen Polizeibeamte sind da insgesamt auch gehört worden. Und dann ging es aber schon auch darum, da war der Senat sehr akribisch dabei, möglichst viele Zeugen aus der Szene zu hören. Und weil es bei Abu Walla eben schon, jetzt gerade was so den Unrechtsgehalt, die Strafzumessung dann angeht, schon auch um die Frage ging, wie wichtig war der eigentlich in der Szene und war er tatsächlich so der Statthalter des IS und der direkte Draht ins Kalifat, den man hatte. Also wurden wahnsinnig viele andere Dschihadisten gehört. Und nicht nur die, also ein Tag als Zeugin ist sogar die niedersächsische Justizministerin Barbara Havlitzer als Zeugin vernommen worden, weil die vor ihrem Amt als Justizministerin Vorsitzende einer Staatsschutzkammer oder der Staatsschutzkammer am OLG Düsseldorf war. Und da hatte sie einen dieser Dschihadisten, der auch vor allem von dem Hasan wohl radikalisiert wurde, hatte sie verurteilt. Der Typ selbst wollte nicht mehr aussagen, hat sich irgendwie auf sein Verweigerungsrecht irgendwie berufen und dann wurde halt sie als Vernehmungsperson befragt.
Und die Urteile, die jetzt gegen die diversen Angeklagten ergangen sind, die lauten ja, wenn ich es richtig sehe, wahlweise auf Mitgliedschaft und oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, was ja zwei so ganz interessante Straftatbestände sind, weil sie, und das wurde ja auch in der Rechtswissenschaft durchaus teilweise kritisiert, obwohl diese Straftatbestände inzwischen durchaus zum, sage ich mal, festen Instrumentarium und Handwerkszeug der Behörden und Gerichte gehören, aber weil sie jedenfalls relativ weit von der konkreten Verletzung eines Rechtsguts entfernt sind. Denn die bloße Tatsache, dass man irgendwo Mitglied ist, die tut ja erstmal unmittelbar keinem weh. Ja, das Problem ist ja, dass indem man dann Mitglied wird, man dann in Zukunft mutmaßlich zumindest Beiträge dazu leistet, dass diese Vereinigung irgendwelche schlimmen Sachen macht. Aber dann könnte man ja doch denken, kann man diese Leute, wenn die doch also hier offensichtlich darauf aus waren, Jugendliche zu indoktrinieren und aufzuhetzen und dazu zu motivieren, später im Namen des IS irgendwelche Straftaten zu begehen, könnte man die nicht wegen Anstiftung oder Beihilfe einfach zu diesen Straftaten zum Beispiel dran kriegen? Warum geht das nicht und warum muss man eben auf diese, ja, wie gesagt, praktisch erprobten, aber nicht gänzlich unbestrittenen Terrorismus-Tatbestände zurückgreifen?
Ja, was, also konkrete, also Anstiftungen zum Beispiel zu den konkreten Taten, die da unten begangen haben. Also das Problem an der ganzen Sache ist ja, die Tatorte sind ja in Syrien, in diesen Bürgerkriegsgebieten, wo kein deutscher Ermittler hinkommt und nur auf ganz, ganz vage Geheimdienstinformationen, die man aus irgendwelchen Quellen, die alle nicht in einem Gerichtsverfahren verwertbar sind, irgendwie rankommen. Das ist irre schwer und in den meisten Fällen unmöglich. Es gab immer wieder einzelne Fälle, in denen dann irgendwer so blöd war, also irgendwelche Mordaktionen, die in den Reihen des IS oder sonst einer Miliz begangen haben, auf ihren Handys zu filmen und dann damit eben im Internet zu prahlen. Die wurden dann, also es gab diese Fälle und die wurden dann tatsächlich meistens jetzt nach dem Völkerstrafgesetzbuch auch noch wegen Kriegsverbrechen dann mit verurteilt. Aber in diesen Fällen dann wiederum, dass jetzt einem Ideologisierer, einem Hintermann in Deutschland objektiv zuzurechnen, das ist praktisch nicht möglich, weil diese Taten ja damals noch gar nicht geplant waren. Und deshalb würde man damit an die Hintermänner, denke ich, gar nicht rankommen. Also man hat ja so in einem Terrorstrafrecht diese zwei Sachen, den klassischen alten 129 A und B, also die Mitgliedschaft oder die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Da geht es vom Unrechts, ja, vom Umweltgehalt geht es vor allem darum, dass man sagt, es ist einfach, also wenn man wenn man sich zusammentut, um Terror zu verbreiten, um die Menschen einzuschichten und Unfrieden zu säen, dann hat das eben eine ganz andere Gefährlichkeit, als wenn es jemand alleine macht, weil man nur aus dieser Gruppe heraus wirklich Wirkung und Macht entfalten kann. Und wenn man sich da einfügt oder die willentlich unterstützt, dann macht man diese Taten und diese Wirkung, die Terrorismus hat, der erst möglich, weil Terrorismus ist ja nicht die einfache Straftat, also eine Bombe irgendwo zu zünden, sondern Terrorismus ist ja immer eine Bombe irgendwo zu zünden, also Menschen zu töten, um damit Angst und Schrecken zu säen, um damit irgendwie das System ins Wanken zu bringen. Der andere ist eben dieser neue 89a, der erst nach dem 11. September geschaffen wurde in den Nullerjahren und dann diese Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalt hat bestraft. Der ist vor allem dann relevant, wenn man die Typen keiner konkreten Organisation zuordnen kann. Es war ist ganz interessant, also ein Nebenaspekt jetzt in dem ganzen Syrien-Konflikt, dass anfangs die meisten Ermittlungsverfahren wegen 89a waren, weil in der Anfangszeit des syrischen Bürgerkriegs hatte sich der IS ja noch nicht so durchgesetzt. Da waren ein Haufen verschiedener Milizen unterwegs, die zwar an sich alle irgendwie jetzt eine terroristische Vereinigung im Sinne von 129b gewesen wären. Aber man konnte die Jungs immer nicht so genau einer Miliz zuordnen, weil die auch ständig gewechselt haben und man ist halt da runtergefahren, um sich irgendeiner anzuschließen. Deshalb hatte man irgendwie, also man hatte nicht die konkrete Organisation, die man ihnen nachweisen konnte und ist dann auf diesen 89a, diesen weitergefassten, gegangen. Und erst später, als dann wirklich der IS, also als sich die Jungs größtenteils dem IS angeschlossen hatten, wurde das ein bisschen leichter und quasi übersichtlicher für die deutschen Behörden. Aber das Grundproblem ist tatsächlich, also es ist sehr weit im Vorfeld, also es wurden noch keine konkreten Taten begangen oder ersonnen, die man diesen Anstiftern in Deutschland zuordnen könnte. Und die Taten selbst sind so weit weg, dass man sie, dass die auch, also konkrete Taten ganz, ganz schwer nur zu ermitteln sind.
Eine ganz andere Frage. Ich glaube, Abu Walla selbst ist ja ursprünglich mal als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Wie es bei den anderen Angeklagten ist, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber ich frage mich, wie sieht es eigentlich mit deren Aufenthaltsstatus so aus? Denn dass das irgendwie, also sozusagen, dass die jedenfalls mal eine sehr problematische Rolle einnehmen, das wussten die Behörden ja durchaus schon länger. Ja, es hat vielleicht nicht gereicht für eine Anklage und eine Verurteilung, bis es dann eben irgendwann doch gereicht hat. Aber hätte man nicht schon sehr viel früher mal darüber nachdenken können, da vielleicht auch mit den Mitteln des Aufenthaltsrechts gegen die vorzugehen, sprich sie abzuschieben?
Hätte man, also jetzt hier der Boban der ist Deutscher, also kommt aus einer serbischen Familie, aber ist auf jeden Fall in Dortmund schon geboren, hat einen deutschen Pass, also auch einen serbischen, aber gegen den wäre aufenthaltsrechtlich gar nichts zu machen. Der eine, also dieser Mitangeklagten noch, Mahmoud, der ist auch hat auch einen deutschen Pass. Also Abu Walla selbst ist Iraker und um 2000 eben illegal eingereist. Der hatte dann hatte langen, ich weiß gar nicht genau, was er für einen Aufenthaltsstatus hatte, aber sicher mehr als eine Duldung. Der hat auch mehrere Kinder mit mehreren Frauen, die dann zum Teil zumindest die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Man hätte allerdings auch tatsächlich über diesen 58a Aufenthaltsgesetz gehen können. Das ist ja diese Vorschrift, die irgendwann auch nach 11. September eingeführt wurde, und man Ausländer, die auch, also auch wenn sie einen Aufenthaltstitel haben, sofort abschieben kann, wenn sie eben eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit wenn von ihnen eine terroristische Gefahr ausgeht. Die Norm hat allerdings, da dachten irgendwie immer alle so, dass das ist irgendwie nicht verfassungsrechtlich, kann man gar nicht machen, und wurde bei Amri auch überlegt, hat sich aber keiner getraut zu machen, also den hätte man damit auch sofort in Abschiebehaft nehmen und ausweisen können. Diese 58a ist damals, aber bevor die in Untersuchungshaft gekommen sind, noch gar nicht, den hat noch keiner so richtig in Erwägung gezogen, insofern war das damals nicht erdacht worden. Heute ist es so, dass der ja in den Irak eigentlich schon jetzt abgeschoben werden könnte und wahrscheinlich dann auch nach Verbüßen von zwei Dritteln der Strafe dahin abgeschoben werden kann. Hasan C. aus Duisburg ebenfalls, also der ist ein Türke, in der Türkei groß geworden hat, also der ist auch der älteste von denen, die anderen sind ja so Mitte 30, um die 40, der ist schon Anfang der 60er Jahre geboren und war in den 90ern lange in Saudi-Arabien zu religiösen Studien, ist dann auch Anfang der 0er Jahre, also vor 20 Jahren ungefähr hergekommen, hat hier auch einige Kinder mit einigen Frauen, dann die deutsche Staatsangehörigkeit haben, müsste aber eben dann auch jetzt in die Türkei abschiebbar sein.
Okay. Gut, das ist ja, mein Gott, rückblickend natürlich auf den Fall Amri kann man sich nur die Haare raufen, dass diese Karte nicht früher gezogen wurde, aber naja, gut oder auch nicht so gut, aber sei es drum.
Ja, interessant ist tatsächlich, dass hier der niedersächsische Innenminister Pistorius ja der Erste war, der sich dann getraut hat, diese Karte dazu ziehen, also der auch für Abu Walla zuständig gewesen wäre, der hatte als allererster dann kurz nach Amri in zwei Göttinger Islamisten über den Weg ausgewiesen, das tatsächlich ja dann auch geschafft und ist von allen Gerichten darin auch bestätigt worden.
Okay. Also das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um den Blick noch so ein bisschen zu weiten. Ich habe von dir heute im Leitartikel in der FAZ gelesen, du ziehst eigentlich ein vorsichtig, aber doch optimistisches Zwischenfazit zum Stand der deutschen Terrorbekämpfung, jedenfalls insoweit wir von islamistischem Terrorismus reden. Und tatsächlich ist es ja so, dass also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt nach Hanau und nach Lübcke der rechtsextreme Terrorismus den Islamismus abgelöst hat. Das fällt natürlich auch damit zusammen, dass der IS militärisch besiegt ist und damit eben vielleicht Unterstützerstrukturen im Ausland wegbrechen und Ähnliches. Also da wollte ich dich einfach mal nach so einem Rundblick fragen, wie ist da der Stand der Dinge? Worauf fokussieren sich die Ermittlungsbehörden und mit welchem Erfolg? Und gibt es da vielleicht irgendwelche neuen Ansätze oder was fällt dir dazu so ein?
Ja, wenn man jetzt mit Ermittlern redet, für die ist es tatsächlich jetzt der Rechtsextremismus insofern spannend ist vielleicht das falsche Wort, aber die unmittelbare Bedrohung, weil der irgendwie in den letzten Jahren eine enorme Dynamik entfaltet hat. Und das waren ja im Prinzip so ein bisschen, das lief, gibt's schon immer irgendwie rechtsextremen Terror, aber lief immer so ein bisschen nebenher. Da gab es dann irgendwie die paar Sachbearbeiter, die so ein bisschen die Szene betreut haben, so ungefähr. Und jetzt gerade, also aus Sicht der Ermittler, gerade so im Zuge von Chemnitz, von diesen Großdemonstrationen, wirklich die ganze Szene aus Deutschland zusammengekommen ist und so das Gefühl bekommen hat, da entsteht eine Dynamik und wir sind irgendwie wirklich die schweigende Mehrheit, die da was reißen kann. Das hat wohl irre viel bewegt und die Ermittler auch jetzt sehr beunruhigt und dazu gebracht, jetzt sehr stark in die Richtung reinzugehen. Es ist allerdings so mit dem islamistischen Terrorismus, dass ich würde sagen, da ist die Dynamik ziemlich raus. Also gerade diese Dynamik, wenn man das vergleicht mit 2014, 2015, wo die diesen enormen Propaganda-Hype hatten mit diesen Bildern eben von den Pickups, die im Sonnenuntergang durch die syrische Wüste fahren und da irgendwie alles erobern und dass die damals dachten, sie sind jetzt am Drücker und auf der richtigen Seite der Geschichte. Diese Dynamik ist völlig vorbei. Die Szene ist, gerade weil Leute wie Abu Walla, weil die ganzen Führungsfiguren entweder aus dem Verkehr gezogen wurden oder tatsächlich wie jetzt so ein Dennis Kuspert nach Syrien gegangen sind und da irgendwann eben getötet wurden, dass diese Szene ziemlich zersplittert ist, ziemlich führungslos und gerade in so einem Stadium, in dem man nicht weiß, was daraus wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie nicht gefährlich ist. Und da haben die Sicherheitsbehörden natürlich noch weiterhin ein sehr wachsames Auge drauf, was sie auch allein daraus erklärt. Die haben ja in den letzten Jahren irre viel Know-how in die Richtung aufgebaut. Also die haben den Islamismus lange, lange sehr unterschätzt und dann plötzlich gesehen, oh, hier müssen wir was tun und haben in kürzester Zeit enorm viele Islamwissenschaftler und Sozialarbeiter und alles Mögliche da reingeholt, um diese Szene wirklich begreifen zu können. und bewachen zu können. Und dieses Know-how ist jetzt da und die werden, das ist ja öffentlicher Dienst, und die werden jetzt nicht gleich wieder vor die Tür gestellt. Das heißt, da wird die Szene wird weiter sehr, sehr engmaschig betreut und jeder Gefährder hat jetzt, glaube ich, seinen Schatten und ist da in seiner 24-Uhr-Betreuung. Also das wird weiter betrachtet.
Okay, das ist ja ein tatsächlich im Wesentlichen erfreulicher Befund. Natürlich könnte man jetzt auch die Befürchtung haben, dass man sagt, naja gut, okay, vielleicht sind diese Strukturen in weiten Teilen zusammengebrochen, aber trotzdem oder gerade deshalb kann es dann natürlich irgendwelche Einzeltäter geben, ja, also genug verwirrte Geister gibt's ja immer noch, aber gleichwohl, also auch wenn man sich einfach...
Das muss man auch definitiv immer sagen, dass die Gefahr ist, sie ist vielleicht nicht mehr ganz so groß, aber sie ist immer noch da, weil es gibt diese kleinen Zellen und es gibt die Typen und es gibt auch einen Haufen Ermittlungsverfahren immer noch. Aber was mich eben so ein bisschen, also was mich etwas entspannter stimmt, ist, dass man sieht, dass die sehr, sehr eng betreut werden weiterhin und ja, so viele von diesen Fällen im Frühstadium schon aufgeklärt werden. Das ist, dass man die Gefahr vergleichsweise gut unter Kontrolle hat. Aber sie besteht und es kann jederzeit irgendwie einer sein Messer rausholen und damit auf die Straße gehen.
Alles klar. Alex, das war sehr spannend. Ich danke dir.
Ich danke dann. Bis zum nächsten Mal.
Ja, mach's gut.
Dann kommen wir jetzt zu unserem Corona-Update, Folge 537 gefühlt. Denn es gab, wie du vorhin schon sagtest, ja neue Erkenntnisse, was jetzt die Impfwirkung angeht, also inwieweit Geimpfte tatsächlich nicht nur selber immun sind, sondern auch tatsächlich das Virus auch gar nicht mehr weitergeben können. Das war ja immer noch die große Unbekannte, auf die alle hingefiebert haben, vielleicht um die Diskussion noch mal Revue passieren zu lassen. Das war ja schon im Dezember, als quasi der ganze Impfmarathon losging, ja schon immer ein Thema. Was macht man eigentlich mit denjenigen, die geimpft sind? Können die ja ihre Grundrechte wiederbekommen? Auch schneller womöglich als alle anderen? Und da hieß es ja immer, na, da müssen wir erstmal warten, was die Forschung sagt, was die Wissenschaft sagt über die Weitergabe. Also, und das ist ja auch durchaus logisch, dass wenn man das Virus noch weitergeben kann, ja immerhin noch eine Gefahr darstellt für andere. Und dann ist es ja auch durchaus nachvollziehbar, dass man da die Grundrechte einschränken muss, ja, selbst wenn man sichergestellt hat, dass man selber nicht schwer erkrankt. Nun gab es aber auch im Zuge des israelischen Impferfolges ja neueste Erkenntnisse.
Genau, das ist natürlich wie so viele Forschungserkenntnisse, die jetzt eben im Zusammenhang mit Corona an die Öffentlichkeit kommen, noch im Preprint-Stadium. Also sprich, es hat noch nicht den gesamten wissenschaftlichen Peer-Review-, Begutachtungs- und so weiter Prozess durchlaufen. Das wird allerdings sich dann irgendwann in absehbarer Zukunft auch ändern. Und jedenfalls sehen diese Untersuchungsergebnisse, die sich jetzt zunächst mal nur auf den BioNTech-Impfstoff beziehen, sehr vielversprechend aus, dahingehend, dass die Menschen, die damit geimpft sind, also eben tatsächlich andere nicht anstecken können. Und für die übrigen Impfstoffe wird es in absehbarer Zukunft natürlich auch solche Untersuchungen geben und vielleicht hoffentlich werden die zu ähnlichen Ergebnissen gelangen. Und damit wird jetzt natürlich die Frage, die ich ja im Dezember schon mal mit Herrn Professor Papier hier umrissen habe, eben akut, oder zumindest sollte man meinen, dass sie akut wird, ja, denn der wesentliche Grund, der gegen eine Ungleichbehandlung sprach, ist dann ja jetzt zumindest mit Blick auf BioNTech quasi weggefallen. Und jetzt muss man eben mal darüber nachdenken, ob es trotzdem noch irgendwelche anderen Gründe geben könnte. Denn wenn ich es recht verstehe, die Bundeskanzlerin zumindest ist ja keine große Freundin der Idee irgendeiner Form von Ungleichbehandlung. Und auch die politischen Parteien, so eigentlich nahezu alle, zeigen sich nicht besonders offen für diese Idee, oder?
Sind sehr zurückhaltend. Genau, also politisch tut sich da ganz erstaunlich wenig, gemessen daran, dass es verfassungsrechtlich ja so einen gewissen Konsens zu geben scheint, dass man da was tun muss, dass es also Lockerungen geben muss für Geimpfte. Ich glaube, das kann man das eigentlich so sagen, dass das durch die Bank weg Konsens ist in der verfassungsrechtlichen Diskussion?
Ja, also durch die Bank weg würde ich auch nicht sagen, vor allen Dingen, weil es dann ja auch auf die Frage ankommt, welche Lockerungen, ne? Also muss quasi alles wegfallen oder nur manches. Klar ist jedenfalls, ein Grundrechtseingriff bedarf einer Rechtfertigung. Und die bisherige wesentliche und naheliegende Rechtfertigung, nämlich Schutz von sich selbst und Schutz der Umwelt, die greift jedenfalls kaum noch, bis hin zu eigentlich gar nicht mehr. Jetzt kann man fragen, ja, gibt es aber vielleicht eben irgendwelche anderen Rechtfertigungen, die das tragen könnten? Und da wird dann mit ganz unterschiedlichen Argumenten operiert. Ein Argument, was ich eben immer sehr problematisch und überhaupt nicht stichhaltig finde, ist dieses, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Solidaritätsargument. Mhm. Ja, solange nicht alle dürfen, darf keiner. Das ist schlicht uneinleuchtend. Es gibt ja hier nun mal, also der Gleichbehandlungsgrundsatz besagt ja nun mal, dass man Gleiches gleich, aber Ungleiches auch ungleich zu behandeln habe, und jemand, der geimpft ist und jemand, der nicht geimpft ist, die sind nun mal hinsichtlich des Risikos, das sie für sich selbst und für andere darstellen, ungleich. Und somit ist es auch gerechtfertigt und geradezu geboten, würde ich sagen, sie ungleich zu behandeln. Mhm. Ich finde, es ist auch keine Frage von Solidarität, dass man sinnlos leidet, zumal es den Ungeimpften ja auch gar keine Vorteile bringt. Also denen geht es ja nicht besser, nur weil andere Leute ebenfalls zu Hause sitzen müssen. Da mag es Grenzbereiche geben, zugegebenermaßen vielleicht im Wirtschaftsleben irgendwelche Fälle, wo der eine Betrieb schon öffnen kann und der andere noch nicht, kann sein. Aber im ganz Wesentlichen würde ich doch denken, dass es eigentlich eben keine Nachteile für die Ungeimpften bedeutet, abgesehen vielleicht von so affektiven Nachteilen, die aber, würde ich sagen, nicht ins Gewicht fallen.
Ja, aber der Solidaritätsgedanke ist tatsächlich der, der politisch am meisten verfängt, ne? Also das hört man immer wieder auch quer durch die Parteien. Ich habe gestern mit der FDP auch nochmal ein Gespräch gesprochen, von der SPD hört man es auch immer wieder. Die Kanzlerin sagt es ja auch, wir haben ja heute ein großes Interview mit Kanzlerin Angela Merkel bei uns im Blatt, in der FAZ. Und da ist ja auch dieser Solidaritätsgedanke, wird immer wieder quasi wie so ein Schild vor einem hergetragen. Und letztendlich ist das ja auch nur eine Vermutung. Also da, das würde ich auch so sehen, ne, dass, ich weiß gar nicht, es gibt ja Umfragen, die sowas auch tatsächlich suggerieren, dass auch die Bevölkerung das gerne hätte, wenn sozusagen gleiches Recht für alle gäbe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zahlen liegen, aber es scheint mir doch eine überwältigende Mehrheit zu sein, die sagt, sie hätten jetzt keine Sonderrechte, Privilegien, wie immer man das jetzt sehr untechnisch ausformulieren kann, für Geimpfte. Allerdings frage ich mich auch, wie weit das inzwischen auch durch die aktuelle Diskussion getrieben ist, ne? Denn also um sich mal, man kann ja verschiedene Vergleichsgruppen bilden, ne? Man kann natürlich einerseits jetzt das an Berufsgruppen festmachen, ja? Also sollten dann Lehrer, wenn sie jetzt auch vorgezogen sind in der Impfpriorisierung, weil sie ja gezwungen sind, in Anführungsstrichen, sich jetzt einer gewissen Gefahr auszusetzen durch die Schüler, die dann jetzt wieder in die Schulklassen kommen, sollen die umgekehrt die Möglichkeit haben, ins Restaurant zu gehen oder wie auch immer. Auf der anderen Seite finde ich es ganz unverständlich, warum insbesondere Pflegeheimbewohner, die ja einfach wirklich auch ein schlimmes halbes Jahr mindestens hinter sich haben, auch schon wirklich in erstaunlicher Isolation verbracht haben, warum die zwar jetzt durchgeimpft sind, aber immer noch nur sehr schwer Besuch empfangen können. Ne? Also im Grunde genommen ist das eine riesige Palette, die sich da auftut. Und das Argument, das du jetzt gesagt hattest, dass die Solidarität, oder ehrlich gesagt ist es ja auch so ein gewisser Neidfaktor, der da befürchtet wird, der wird da auf sehr theoretischem Grund ins Feld geführt. Ne?
Ja, und ich muss auch wirklich sagen, dass das so mit der erste Punkt ist, wo ich die Linie der Regierung und eben leider ja noch nicht mal nur der Regierung, sondern obendrein auch noch der Opposition wirklich erschreckend finde. Ja, also es gab ja nun in den letzten Monaten Kommentare noch und nöcher von diversen Journalisten und öffentlichen Figuren, die immer davon geredet haben, ja, die Regierung entzieht uns unsere Freiheiten und das ist hier alles irgendwie, was weiß ich, ein ein Hygienestaat und eine Virokratie und was weiß ich. Und ich habe immer, also ich habe das nie nachvollziehen können. Ich habe immer gedacht, natürlich ist das alles hier irgendwie unerfreulich, aber es gibt eben nun mal auch einfach gute sachliche Gründe dafür. Und Kritik im Detail an einzelnen Maßnahmen kann man ja gerne üben, haben wir hier auch getan. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sozusagen dass der grundsätzliche Vorrang der Grundrechte und das Prinzip, dass die Grundrechte eben nur ausnahmsweise und bei Vorliegen von akuten und wichtigen Gründen eingeschränkt werden dürfen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass dieses Prinzip irgendwie aus dem Blick verloren worden wäre. Aber hier finde ich es zum ersten Mal schon so ein bisschen. Und natürlich auch das jetzt nicht, weil jetzt irgendwie die Regierung vorhätte, irgendwie eine Diktatur zu errichten oder ähnliches, sondern einfach, ich weiß nicht
Angst
so genau, warum.
Bürger.
Angst vor dem Bürger. Natürlich momentan ist es ja auch einfach so, die große Mehrheit der Bevölkerung ist sowieso nicht geimpft, also sozusagen denen tut man ja nicht weh und im Gegenteil zumindest ein Teil von denen oder offenbar sogar einen großen Teil von denen, die finden das irgendwie gut, auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann, ja. Und generell, also man hat halt einfach das Gefühl, das geht so reibungsloser durch, ja, das führt vielleicht einfach zu mehr Unfrieden. Und das finde ich ein verfassungsrechtlich wirklich nur sehr schwer zu rechtfertigendes Argument. Natürlich auch das, um jetzt fair zu bleiben, kann sogar ein Argument sein, dass man in eine verfassungsrechtliche Abwägung vielleicht irgendwie einstellt, wenn man sagt, wenn man jetzt also zum Beispiel argumentieren würde, eine solche Ungleichbehandlung würde einfach nicht akzeptiert werden. Weite Teile der Bevölkerung würden das nicht schlucken. Die würden dann sagen, ihr könnt mich mal, wenn jetzt der 85-jährige Opa wieder ins Café darf, dann gehe ich jetzt auch ins Café, dann gehe ich jetzt irgendwie als 30-Jähriger auch in die Bar oder wie auch immer, ja. Also so, ne, wenn man unterstellt, dass es einen solchen Effekt tatsächlich gäbe, so idiotisch der wäre, dann könnte man natürlich sagen, okay, dann gibt's halt irgendwie eben, wenn auch sehr über Bande gespielt, doch einen Sachgrund, der es rechtfertigt, diese Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Aber damit werden natürlich die Geimpften, wird denen sozusagen die Last des irrationalen Verhaltens und des ja übrigens auch nur vermuteten irrationalen Verhaltens, wir wissen ja überhaupt nicht, ob das so wäre, der Restbevölkerung auferlegt. Also ich finde das sehr schwierig und vor allen Dingen, man könnte es ja auch mal aus, oder auch solche Argumente wie, ja, es könnten ja die Impfausweise gefälscht werden. Ja, I guess, aber ehrlich gesagt, wollen wir jetzt auf Basis völlig theoretischer Spekulationen Grundrechtseinschränkungen aufrechterhalten. Also man könnte es ja auch mal ausprobieren und gucken und wenn es wirklich zu massivem Missbrauch kommt, dann kann man es vielleicht auch wieder zurückdrehen oder so. Aber ich finde es schon sehr schwierig, dass in der Politik und übrigens auch diese Begriffe Sonderrechte und Privilegien, die du gerade ja also in Gänsefüßchen verwendet hast, das sind Begriffe, die aus der Politik in den Diskurs gespült wurden, ne? Und die völlig fernab jeglicher verfassungsrechtlicher Realität liegen. Und das allerdings ist, das zumindest ist nun wirklich ein Punkt, bei dem sich alle Verfassungsrechtler einig sind, ja. Also ich finde das hochbedenklich. Und
vielleicht könnte man, um es mal konkret zu machen, noch mal ganz kurz drüber, klarstellen, wovon wir eigentlich reden. Denn du hast ja zu Recht gesagt, es gibt ja unterschiedliche Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang unterschiedlich beurteilt werden müssten. Ne? Also wir können ja mal anfangen zum Beispiel mit der Maskenpflicht. Da ist es eigentlich ganz klar, dass Geimpfte die eigentlich nicht mehr nötig haben. Und zwar eben aus beiden Gründen. Ne? Also sowohl, weil sie niemanden mehr anstecken, als auch, weil sie nicht angesteckt werden können. Da könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass das Argument ist, naja, das ist eben so schwierig dann zu überprüfen und weil es eben so flächendeckend auch ist und der psychologische Effekt vielleicht groß sein könnte, wenn jetzt immer mehr Leute anfangen, keine Masken zu tragen. Da würde ich vielleicht noch mitgehen und sagen, okay, hier könnte, auch weil es ein relativ geringer Eingriff ist, in die Grundrechte man sagen, hier werden Geimpfte noch nicht befreit. Würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, da müssten wir schon differenzieren?
Nee, da wäre ich, glaube ich, bei dir, weil es, genau, wie du schon sagst, es kommen da wirklich eigentlich alle drei Faktoren zusammen. Es ist erstens super schwer kontrollierbar, kannst ja nicht in der Fußgängerzone dauernd jeden anhalten. Es ist zweitens so ziemlich der geringste Grundrechtseingriff, den wir da so haben, würde ich mal sagen. Und es ist drittens wahrscheinlich auch noch der Punkt, bei dem dieses psychologische Moment mit am stärksten wirkt, weil je mehr Leute ohne Maske man sieht, desto eher fühlt man sich vielleicht geneigt, die eigene auch abzuziehen. Also da hätte ich jetzt auch keine größeren Bedenken.
Der zweite Punkt, die zweite Maßnahme wäre vielleicht der Lockdown selber. Da könnte man sich umgekehrt ja auch nicht vorstellen, dass es da tatsächlich Lockerung, also im Moment ist ja noch alles zu, ne? Also diese Diskussion läuft ja auch immer auf zwei Schienen. Einmal sozusagen zieht man die Tanzcafés für Geimpfte vor, ja? Also die Ü80-Cafés zum Beispiel, dürfen die dann öffnen? Kann ich mir nur schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Auch Blumenläden jetzt nur für 80-Jährige, das kommt dann erst zum Zuge, wenn alles geöffnet ist und dann wahrscheinlich die Unternehmen je nach Branche anfangen zu differenzieren, ne? Also Reiseveranstalter, das passiert ja jetzt schon, eben nur Kreuzfahrten für Geimpfte oder schon Infizierte Veranstalten durchführen, damit es da nicht zu großen Ausbrüchen an Bord gibt, und auch Flugzeuge, Fluglinien, das hatten wir auch schon gesehen, die gesagt haben, wir transportieren nur, wenn wir einen Impfnachweis haben. Das würde in der Tat jetzt schon gehen, weil Flüge per se ja nicht verboten sind, ne? Aber bei den Geschäften wäre das jetzt schon was anderes, denn im Moment sind ja alle zu.
Ja, also ich sehe eigentlich zumindest auf Anhieb keinen guten Grund, warum es nicht möglich sein sollte, einzelne Geschäfte auch jetzt schon wieder zu öffnen. Das wären realistischerweise ja nur solche, die eine recht betagte Kundschaft haben. Ja, vielleicht irgendwelche eben Tanzcafés oder Tortenläden oder ähnliches. Gut, da hat man dann vielleicht noch das Problem, dass das Personal nicht geimpft ist, wobei andererseits, wenn alle Gäste es sind, ist das vielleicht gar kein so großes Problem. Aber klar, mittelfristig irgendwann werden die Läden wieder öffnen und dann wird die Frage halt sein, dürfen sie nach dem Impfstatus differenzieren? Und da würde ich auch ganz klar sagen, ganz, ja, ganz klar, also ja, hoffentlich genau. Ergänzt um, also natürlich mit zwei Einschränkungen. Die erste Einschränkung ist, das kann natürlich nicht gelten für Betriebe, die essentielle Leistungen anbieten. Also eine Apotheke oder ein Supermarkt können natürlich nicht sagen, hier kommt ihr nur mit Impfung rein, also schon mal gar nicht, solange noch nicht jeder überhaupt die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen. Und wahrscheinlich auch danach nicht, denn das wäre dann wirklich die Impfpflicht durch die Hintertür. Wenn man also notwendige Leistungen wie eben Lebensmittel, Medikamente oder auch den öffentlichen Nahverkehr nur noch mit Impfungen in Anspruch nehmen könnte. Aber was weiß ich, irgendeine Bar oder ein Restaurant, natürlich, wo ist denn das Problem? Da sind die Leute dann zwar auch immer schnell damit bei der Hand, von einer indirekten Impfpflicht zu reden, aber das kann ich absolut nicht erkennen. Ja, es ist nur weil man nicht in jeden Laden dieser Welt gehen kann, ist das noch keine Impfpflicht. Und alternativ kann man sich dann ja bei entsprechender Verfügbarkeit vielleicht auch einfach impfen lassen. Das könnte ja auch sogar die Impfbereitschaft in der Bevölkerung möglicherweise steigern.
Da hast du allenfalls ein Kontrollproblem. Also ich wäre theoretisch auch bei dir, dass ich sagen würde, klar, also warum nicht? Nur dann müssen einerseits die Läden das selber auch kontrollieren, und auf der anderen Seite müssen die dann auch wieder kontrolliert werden, ne? Also man hätte eine Kontrollkaskade, die wahrscheinlich nicht besonders realistisch ist.
Also das hat ja zum Beispiel Israel mit diesem Impfausweis ganz gut geregelt. Und das wird ja jetzt in Europa auch, also zum Beispiel der österreichische Bundeskanzler hat die Einführung eines vergleichbaren, also quasi eines Impfausweises nach israelischem Vorbild für Europa vorgeschlagen. Ob das passieren wird, ist die andere Frage, aber möglich wäre das ja schon.
Möglich wäre das. Ich darf übrigens da mal verweisen darauf, dass wirklich die Vorbereitungen auf dieser Seite extrem erschütternd sind hier in Deutschland, so viel kann ich schon mal sagen. Vorgestern war eine Pressekonferenz vom Bitkom, vom Branchenverband, der Digitalverband Bitkom, wo genau das Thema war, also technisch ist das überhaupt gar kein Problem, so eine App auch durchaus fälschungssicher herzustellen, auch durch den Datenschutz, weil das ja eben an Freiwilligkeit geknüpft ist, aber es tut sich, ich weiß nicht, ob sich nichts tut, aber es ist jedenfalls noch nicht da. Also gemessen daran, dass wir jetzt 2 Monate impfen und einfach auch schon viele gelbe Impfpässe jetzt verziert wurden, ist das schon ein bisschen erschütternd, dass da technisch noch gar nichts verfügbar ist. Ne? Das lässt sich innerhalb von 3 Wochen machen.
Ja, das kannst du, glaube ich, in Deutschland einfach knicken. Also ganz ehrlich, nach dem Trauerspiel mit der Corona-App habe ich da leider wirklich jede Hoffnung abgeschrieben.
Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, da ist die Motivationslage einfach eine andere. Ne? Also ich glaube wirklich, du musst ja politisch auch im Klaren darüber sein, was du mit so einem Impfpass dann machst, mit so einem digitalen Impfpass. Und da habe ich, ähnlich wie jetzt bei dieser Teststrategie, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, so ein bisschen das Gefühl, das wird gerade gescheut, weil man eben gerade nicht diesen Schritt in Richtung Rückkehr zur Normalität für Geimpfte gehen möchte. Ne? Also weil das ist natürlich schon auch eine gewisse Voraussetzung. Bitkom hat eine Umfrage veröffentlicht, wo auch 2/3 der Leute gesagt haben, sie würden das wirklich sehr gerne nutzen und auch, um dann schnell nachweisen zu können, etwa bei Veranstaltungen oder bei Reisen, dass sie geimpft wurden. Aber das ist eben genau politisch auch das Problem. Also das stockt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nie kommt oder dass nicht schon dran gearbeitet wird. Offensichtlich gibt es da Bemühungen im Bundesgesundheitsministerium, aber man kann ja mal feststellen, dass auch am 25. Februar, also wirklich fast 2 Monate nach Impfbeginn, da noch nichts Vergleichbares vorhanden ist wie in Israel.
Vielleicht zu dieser Frage Ungleichbehandlung noch als letzten Aspekt. Ich hatte ja gerade gesagt, 2 Einschränkungen. Die 2. Einschränkung wäre noch, dass es natürlich wünschenswert wäre, dass es vor allen Dingen, solange noch nicht jeder ein Impfangebot hatte, aber im Grunde genommen auch danach, die alternative Möglichkeit geben sollte, sich eben mittels eines Schnelltests freizutesten. Ne? Also das würde ja zugleich auch die empfundene Ungerechtigkeit dieser Ungleichbehandlung deutlich schmälern, wenn man eben auch als Ungeimpfter dann eben sehr wohl die Möglichkeit hätte, ins Restaurant zu gehen, vorausgesetzt, man macht halt fixen Schnelltest. Und auch das ist zum Beispiel eine Sache, die, wie mir meine österreichischen Freunde sagen, dort wirklich super funktioniert. Also in Wien muss man wohl nirgends länger als 5 Minuten gehen, um an der nächsten Schnellteststelle anzukommen und dann auch echt in 10 Minuten einen zu haben. Also das läuft da blendend und soll ja jetzt auch in Deutschland leider mit einiger zeitlicher Verzögerung anlaufen, aber das wäre, denke ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich sagen würde, es ist sozusagen ein rechtlich zwingendes Element, aber es ist auf jeden Fall ein politisch wünschenswertes Element, was sozusagen in dieser Problematik noch eine Rolle spielt.
Ja, deswegen haben sie ja auch, hat die Politik, das war ja auch für den 1. März jetzt geplant, diese große Schnelltestoffensive wurde nochmal verschoben, auch mit Blick auf das Bund-Länder-Treffen am 3. März, wo ja offensichtlich diese ganzen das Schnelltestsystem ja flankiert werden soll von Öffnungsschritten, ne? Wie immer die dann auch aussehen werden. Aber das wird natürlich sozusagen im Gleichschritt dann hoffentlich passieren. Aber man muss sagen, übrigens die letzte Kategorie, die wir jetzt noch nicht durchbesprochen haben in Sachen Vorfahrt für Geimpfte, um das vielleicht mal ein bisschen so auszudrücken, sind natürlich die Kontaktbeschränkungen. Ne? Und die kannst du ja relativ problemlos sehr schnell für alle Geimpfte aufheben. Ne? Also warum sollten sich Geimpfte nicht zu 5 oder zu 10 oder auch von mir aus zu 20 treffen, ja, wenn sie das wollen.
Absolut.
Also das kannst du, da hast du auch diese ganzen negativen Aspekte, die wir die wir eben besprochen haben, ja nicht unbedingt zu befürchten. Also vielleicht, wenn sie dann draußen schön im Garten sitzen oder im Park, dann könnte es da natürlich Neideffekte wieder mal geben. Aber auch hier ja natürlich im Moment ist ja vor allen Dingen die ganz stark beeinträchtigte Gruppe der älteren Menschen betroffen. Und warum sollen die nicht einmal wieder beieinander sein dürfen?
Ja.
Also die Kontaktbeschränkungen können da relativ schnell fallen. Und dann wird man sehen, was jetzt zusammen mit der neuen Teststrategie nächste Woche in Sachen Öffnungsszenarien dadurch gesprochen wird von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Aber wir haben noch ein zweites Thema, ne?
Ja, genau, das können wir, das können wir auf jeden Fall kürzer abhandeln, aber Stichwort AstraZeneca, man hat es ja vielleicht mitbekommen, das ist ja auch eine absurde Fußnote. Ja, vor wenigen Wochen war noch sozusagen die große Aufregung, dass es eben zu wenig Impfstoff gäbe, dass auch AstraZeneca weniger liefern könne als zugesagt und dass es überhaupt ganz allgemein zu wenig Impfstoff gibt und jetzt inzwischen liegen, ich weiß, habe jetzt nicht die ganz aktuelle Zahl, aber jedenfalls deutlich über 1 Million Impfstoffdosen von AstraZeneca ungenutzt rum. Wie um alles in der Welt kann das sein? Es gibt wohl 2 Gründe, wenn ich es richtig überblicke. Der eine Grund ist, dass der Impfstoff von AstraZeneca weniger guten Ruf hat als die anderen, wenn auch
ja,
übrigens in beiden Teilen zu Unrecht.
Ganz schrecklich.
Ja, also ja, was ehrlich gesagt bescheuert ist, weil also jetzt auch gerade jüngere Studien wieder zeigen, der funktioniert auch wunderbar und ganz ehrlich, wenn du das da jetzt irgendwie 3% weniger Schutz als du kehrst, ist es immer noch so 1 Million mal besser als als keiner, ne? Also sozusagen, ne, das scheint das eine Problem zu sein. Es ist übrigens nicht so, dass man sich den Impfstoff aussuchen könnte, ja. Also man kriegt, wenn man dran ist, halt einen Impftermin und manchmal, je nach Bundesland, steht dann schon bei der Zuteilung des Termins, erfährst du dann, glaube ich, meistens, was der Impfstoff sein wird. Und du kannst dir aber keinen anderen aussuchen. Was du allerdings natürlich eben machen kannst, ist den Termin stornieren und wieder einen neuen Termin ausmachen. Nachteil, dann musst du halt wieder erstmal warten, bis du den nächsten Termin zugeteilt kriegst. Allerdings sozusagen, also du musst dich innerhalb deiner Priorisierungsgruppe quasi hinten anstellen, aber du musst dich nicht hinter andere Priorisierungsgruppen anstellen, wenn das Sinn ergibt, sofern du das machst, ja. Also das scheint der eine Grund zu sein und der andere Grund, der aber vielleicht sogar noch die größere Rolle spielt, ist einfach, dass AstraZeneca in einigen, also von der Europäischen Arzneimittelbehörde wurde AstraZeneca, hat es grünes Licht bekommen für alle Altersklassen, aber einige EU-Länder, darunter auch Deutschland, haben AstraZeneca nur für Menschen unter 65 zugelassen. Warum? Weil sie halt meinen, die Wirksamkeit darüber ist nicht nachgewiesen. Dazu muss man wissen, also ja, das ist so ein bisschen, wenn man sich diese Testdaten mal anschaut, es waren halt einfach in der Studie, in der Wirksamkeitsstudie, mit der eben die Effektivität von AstraZeneca erforscht werden sollte, letzten Endes nur 2 Personen über 65, die das Virus überhaupt sich gefangen haben. Ja. Mhm. Und auf Basis dieser unfassbar dünnen Datenlage kannst du natürlich in der Tat keine Aussage darüber treffen, wie es bei 65-Jährigen wirkt. Andererseits, bei unter 65-Jährigen wirkt es jedenfalls ziemlich gut und es ist ja jetzt sozusagen, also ist jetzt nicht unbedingt plausibel anzunehmen, dass es dann bei über 65-Jährigen nicht mehr wirken würde. Man hat halt keine konklusiven Daten dazu, aber eigentlich, naja, wie auch immer. Aber das ist jedenfalls die Entscheidung, wie sie in Deutschland getroffen wurde. Und der Punkt ist aber natürlich, es wurde ja überall erstmal angefangen, Leute aus der Priorisierungsgruppe 1 halt zu impfen. Da sind aber nicht so viele Leute unter 65 drin, weil vor allen Dingen sind da natürlich die sehr alten Leute drin und dann eben noch ein paar Sonderfälle, das sind aber nicht so viele, ja. Und also mit anderen Worten, irgendwann gab es einfach in der Gruppe 1 nur noch Leute über 65 und man hat halt offenbar vielerorts nicht schnell genug geschaltet und angefangen, Leute aus den Gruppen 2 oder 3 einzuladen und denen halt AstraZeneca anzubieten, ja. Das geschieht jetzt inzwischen, aber das ist wohl auch ein Teil des Grundes, warum da viele Dosen längere Zeit ungenutzt geblieben sind. Ja, also ich glaube, man könnte jetzt das natürlich auch alles noch, der ganze rechtliche Rahmen, wie diese Studien durchgeführt werden und so, der ist zwar auch ganz interessant, aber ich glaube, wir wollen es jetzt nicht zu sehr ausweiten. Und ich weiß nicht, hast du noch was zum Thema Corona? Ansonsten könnten wir zum Datenschutz übergehen.
Genau, das machen wir gleich. Nur vielleicht einen Hinweis, den wir vergessen haben. Weil wir sehr darauf geguckt haben, was die Politik jetzt natürlich macht mit Blick auf Geimpfte. Und da hatten wir gesagt, im Moment jedenfalls nicht viel. Könnte sein, dass die Gerichte da was anders sehen. Ne?
Ja.
Wenn ein Geimpfter sich jetzt gegen die Maskenpflicht wehrt oder eben auch durch gegen diese Kontaktbeschränkungen, dann könnte es vor Gericht durchaus den einen oder anderen Erfolg geben mit dem Ergebnis, dass wir dann wieder unterschiedliche Regelungen haben oder Regelungssachverhalte, ne, muss man sagen. Also
ja, also ich würde ehrlich gesagt hoffen, dass da diverse Leute klagen und auch Erfolg haben und dass das dann natürlich, also die erste Gerichtsentscheidung wird jetzt kein Umdenken in der Politik bewirken. Aber wenn das zu einem Massenphänomen wird, dann wird es wahrscheinlich irgendwann schon so sein. Und das ist halt vielleicht einfach das Druckmittel, das man hier benutzen muss. Aber gut, das werden wir sehen und sicherlich wird das auch uns irgendwie in den nächsten Folgen dann nochmal beschäftigen.
Ja, und jetzt kommen wir dann aber tatsächlich zum Datenschutz. Du kannst kaum erwarten.
Ich freue mich so.
Also der Datenschutz ist ja nun bekanntlich ein Minenfeld für deutsche Unternehmen, sagen wir mal so. Auch für Schüler und Schulen kann ich da ergänzen. Es ist natürlich so, dass die Sache ein bisschen unübersichtlich ist. Also die Datenschutzgrundverordnung gilt ja schon ein Weilchen. Ich glaube, Mai 2018 hat sie Wirksamkeit entfaltet hier in Deutschland. Und seitdem gibt es eben verschiedene Entwicklungen, die wir gesehen haben. Und wir wollten uns jetzt mal kümmern um Schadensersatzklagen, die in Zusammenhang mit Datenschutzverstößen eingelegt werden. Und das ist wohl etwas, was immer häufiger passiert. Das ist natürlich auch ein findiges Geschäftsmodell für Rechtsanwälte, die dann auf Basis von Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung Schadensersatz einklagen können für Betroffene. Und betroffen, das kann man vielleicht mal sagen, sind wir ja alle, mehr oder weniger. Es geht zum Beispiel, fängt schon an bei Werbemails, ja, von denen ich also zig Dutzende am Tag bekomme. Also ich könnte mich dumm und dussig klagen. Du wahrscheinlich
oder
auch.
Musst du, oder? Ich bin da wirklich sehr konsequent hinterher, die immer sofort abzubestellen, wenn ich sie kriege. Das hält das Postfach sauber.
Nee, ganz ehrlich, also da habe ich bin ich nicht ansatzweise so erfolgreich.
Aber also, mach das unfassbar. Mal, das lohnt sich.
Ja,
das
nee, ist also
einmal
ich hab,
nervig, aber es lohnt sich echt.
Du wirst lachen, ich mache das schon wirklich relativ konsequent seit einem halben Jahr. Es ist unfassbar, was ich trotzdem in meinem Postfach tut. Okay. Ich werde auch immer wieder ausgetragen, aber es kommen stetig neue hinzu. Okay. Hängt natürlich vielleicht auch mit meinem Beruf zusammen, aber es ist wirklich ein bisschen zu heulen. Also ich habe so einen kleinen Softspot für solche Klagen, ehrlich gesagt, merke ich so.
Man muss an der Stelle dazu sagen, Werbemails, nachdem man irgendwo was gekauft hat, ja, die sind, Klammer auf, leider, Klammer zu, rechtlich zulässig. Ne? Also das ist nicht der Punkt, über den wir hier jetzt reden. Aber es passiert ja durchaus auch, dass man Werbemails von irgendwo bekommt, wo man denkt, hey, mit euch hatte ich noch nie was zu tun. Wie kommt ihr überhaupt an meine Mailadresse? Was soll das?
Und übrigens.
für Selbsttests. Ah, okay.
Ja, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, ja. Und das ist dann halt in der Tat natürlich eben potenziell auch ein Datenschutzverstoß, weil die deine Daten haben und nutzen, ohne dass du denen das erlaubt hättest. Und um einen solchen Sachverhalt ging es hier ja eben, glaube ich, auch, ne?
Genau, wir sprechen nämlich über einen aktuellen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der vergangene Woche öffentlich wurde und seitdem das Team Datenschutz auf Twitter zum Beispiel ziemlich beschäftigt. Und zwar ging es da um folgenden Sachverhalt. Also es war tatsächlich so, ein Rechtsanwalt hat auf seine berufliche E-Mail eine Werbemail von einem Unternehmen bekommen, und zwar genau eine Werbemail. Und jetzt hier mein kleiner Service-Tipp, niemals Anwälten und verlangt E-Mails schicken, Werbe-E-Mails schicken. Das kann böse enden, wie in diesem Fall. Nämlich der ist sofort losgezogen und hat abgemahnt und gleich eine Klage hinterher geschoben. Die hatte natürlich mehrere Klageziele. Zum einen sollte natürlich unterlassen werden, dass er weiter mit E-Mails behelligt wird. Er wollte Informationen darüber haben, welche Daten bei diesem Unternehmen von ihm gespeichert sind, und er wollte Schadensersatz haben, also immateriellen Schadensersatz, Schmerzensgeld, um es genau zu sagen, und zwar in Höhe von mindestens 500 Euro. So, und dazu muss man wissen, das sind eben Klagen, die jetzt immer häufiger bei deutschen Gerichten einlaufen. Und die Gerichte, glaube ich, so ein bisschen in Bedrängnis bringen, ne? Weil es natürlich riesige, also immer mehr werden und ähnlich wie bei den Dieselverfahren, die sind vielleicht nicht ganz so komplex, das muss man auch sagen, der Sachverhalt ist ja recht übersichtlich, aber die machen natürlich Arbeit und viele Gerichte haben sich bis jetzt immer dann darauf zurückgezogen, das abzuweisen auf Basis einer Bagatelle, ne? Gesagt, also hier ist der Schaden so geringfügig, da lehnen wir mal die Klage ab. Das war bisher die Argumentation, die ist aber den Gerichten in Zukunft versperrt und zwar warum? Weil das Bundesverfassungsgericht tätig geworden ist. Also dieser Anwalt ist am Amtsgericht Goslar abgeblitzt mit seiner Klage. Und der ist dann den nächsten Schritt gegangen und hat Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe eingelegt, also zum Bundesverfassungsgericht. Und zwar, weil ihm der rechtliches Gehör verweigert wurde. Er argumentierte nämlich, naja, das hätte das Amtsgericht Goslar gar nicht selber entscheiden dürfen. Das darf nur der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob es so etwas wie Bagatellen in diesem Zusammenhang eigentlich gibt. Und mit dieses Argument hat verfangen, jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht ähnlich argumentiert und gesagt, ja, hier besteht eine Vorlagepflicht, wenn eben das Gericht wie im Amtsgericht Goslar quasi letztinstanzlich tätig ist. Also da war eben der Streitwert so gering, dass das auf Amtsgerichtsebene bleibt, also es geht eben nicht weiter, man kann das nicht weiter angreifen und dann hätte das Amtsgericht Goslar vorlegen müssen, also den europäischen Richtern vorlegen müssen. Und kann man sagen, das ist jetzt so eine Zwischenentscheidung, ja, wer weiß, wie irgendwann die Luxemburger Richter entscheiden werden, aber, ja, was denkst du denn?
Aber eigentlich wissen wir es alle.
Ja, also man ahnt, was da kommt. Das natürlich, das heißt, so natürlich ist es nicht, ne? Also ich finde ja, da ist schon ein bisschen was dran, dass man jetzt nicht wegen jeden Bagatellen die Gerichte behelligen sollte. Aber man könnte umgekehrt ja eben auch argumentieren, na, das ist ja genau das, was der Gesetzgeber wollte, als er die Datenschutzgrundverordnung schuf. Denn das ist ja auch ein recht wirksames Vehikel, um Unternehmen zu disziplinieren. Und wir haben ja hier im Datenschutz zwei Möglichkeiten, nämlich einerseits die Datenschutzbehörden, die da Bußgelder verhängen können, da kommen wir auch gleich noch dazu. Im gerechten Urteil ist das so ein Fall. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch diesen Marktbereinigungsprozess durch die Schadensersatzklagen, ne? Also dass das schon Konsequenzen hat für die einzelnen Unternehmen und die sich vielleicht überlegen, wie sie das in nächster Zeit machen können. Also so auf diesem Wege kommt man eben durchaus auch zu dem könnte man durchaus zu dem Ergebnis kommen, dass es hier vom Gesetzgeber gewünscht ist, dass auch Bagatellen ja Schadensersatz nach sich ziehen müssen. Wird man sehen, was der Europäische Gerichtshof macht, aber ich kann sagen, dass unter Datenschutzrechtsexperten das so ein bisschen als ja Startschuss in eine neue Ära gefeiert oder auch befürchtet wird, nämlich dass das jetzt quasi das Startsignal war, mit so auch geringfügigen Klagen loszulegen. Und da gibt es ja schon einige Akteure im Markt, die sich darauf spezialisiert haben. Kleinfee ist zum Beispiel so ein Legal Tech.
Das heißt auch wirklich so.
Ja, das heißt Kleinfee. Also so nach dem Motto, Kleinfee macht auch Mist. Aber Kleinfee.de ist die Webseite und da ist die Parallele zu den Dieselklagen schon ziemlich frappierend, ne? Also da geht es natürlich auch darum, dass man sagt, na ja, also der einzelne Bürger hat irgendwie nicht wahnsinnig viel davon, so wegen einer Werbe-E-Mail so loszugehen. Das ist übrigens Werbe-E-Mail, um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen, ist vielleicht nicht der Haupt das Hauptaktionsfeld, es sind natürlich diese ganzen Datenpannen, die jetzt ja auch durchaus häufig durch die Medien schwappen, ne? Also Mastercard oder auch diese Marriott Hotels hatte ja auch eine großen Datenpannen, wo also Informationen gehackt werden, wo auch durchaus sensible Informationen an die Öffentlichkeit geraten, ne? Also Kreditkarteninformationen, auch Hotelreservierungen und so weiter kann ja durchaus.
Wenn es sensible Sachen sind, dann wäre es ja wahrscheinlich, also dann würden wir auch sowieso nicht über eine Bagatell Grenze reden. Ja, also so eine Werbemail ist sicherlich ein Fall, wo man sagen kann, naja, das ist zwar nervig, aber andererseits vielleicht auch irgendwie echt eine Bagatelle eben. Wenn jetzt natürlich deine privaten Fotos von deinem File-Hoster bei einer Datenpanne irgendwie öffentlich werden, dann ist die Sache, glaube ich, klar.
Aber auch bei Datenpannen gibt es ja so eine und solche, ne? Also da muss man sich ja auch immer genau angucken, was ist jetzt eigentlich überhaupt an die Öffentlichkeit geraten? Sind es jetzt E-Mails nur gewesen oder auch tatsächlich Informationen, Kreditkarteninformationen oder auch tatsächlich Buchungsinformationen, das wäre natürlich schon dann delikater, womöglich noch, was man bestellt hat oder geguckt hat im Hotelzimmer, ja, mit wem man da war und so weiter und so fort, kann man sich ja dann wirklich auch weiter ausdenken, wie weit das gehen kann. Und es gibt jetzt offensichtlich ja immer mehr Bemühungen, also bei Datenlecks, so Leute anzuschreiben, die da betroffen sein könnten und quasi diese Geschäfts- oder diese Ansprüche dann abtreten zu lassen. Ne? Das ist ein Geschäftsmodell, was gerade kursiert und was eben auch in diese Richtung geht. Also da wird man noch sehen, wie sich das jetzt in nächster Zeit weiterentwickelt. Aber jedenfalls das Bundesverfassungsgericht, könnte man so sagen, hat durch seinen Beschluss jedenfalls auch ja in diese Richtung gewiesen und deutlich gemacht, das könnte etwas sein, was in Zukunft eine große Rolle spielen wird vor deutschen Gerichten, um es jetzt mal ein bisschen vorsichtiger zu formulieren.
Ja, ja. Genau. Wir werden darüber spätestens wieder reden, wenn der EuGH dann entschieden hat. Und kommen zum gerechten Urteil.
Wir bleiben beim Datenschutz.
Genau, da geht es quasi eben um die andere Seite der Zange, mit der die Unternehmen gequetscht werden sollen, ja, und zwar eben nicht die Klagen irgendwelcher Privater, sondern die Bußgelder, die durch Datenschutzbehörden verhängt werden können und tatsächlich verhängt wurden in diesem Fall, und zwar durch die Berliner Datenschutzbeauftragte, und zwar gegen die Deutsche Wohnen, weil die Deutsche Wohnen, so war der Vorwurf, ein Archiv mit Daten ihrer Mieter habe, also was weiß ich, Name, wo die halt wohnen, was die, naja, Gehaltsnachweis und solche Sachen, was man halt eben von seinen Mietern so für Daten hat. Und diese Daten würden aber auch, nachdem die Mieter dann irgendwann ihr Mietverhältnis beendet haben, seien die nicht gelöscht worden. Und es habe auch noch nicht mal irgendwie einen Prozess oder eine Möglichkeit gegeben, die löschen zu lassen. Also ging jetzt nicht darum, dass die öffentlich geworden sind oder so. Ja, die waren schon nur in Anführungsstrichen bei der Deutsche Wohnen, aber auch dort hätten sie halt eigentlich nicht mehr sein dürfen, weil ja der rechtfertigende Grund, nämlich das Mietverhältnis, weggebrochen sei. Und da wurde also im Oktober 2019 ein Bußgeld von 14,5 Millionen Euro verhängt. Und dagegen hat die Deutsche Wohnen eben Widerspruch eingelegt. Und dieses Verfahren, dieses Bußgeldverfahren wurde jetzt vom Landgericht Berlin eingestellt. Das ist, muss man sich vorstellen, das läuft vor einer Strafkammer, ja, das ist wie im, also eine Einstellung ganz ähnlich wie in einem Strafverfahren eben das Gericht eine Einstellung verfügen kann, ja. Und die Berliner Landesdatenschutzbehörde kann da jetzt, ich glaube, binnen Wochenfrist Beschwerde gegen einlegen oder es eben auch bleiben lassen. So, warum hat das Landgericht Berlin das eingestellt? Also die vollständige Beschlussbegründung habe ich nicht, aber was so nach draußen gedrungen ist, ist eben, betrifft eine Problematik, die vielleicht gar nicht jedem so bewusst ist, und zwar die Frage, was genau muss eigentlich vorliegen, damit nach der DSGVO Bußgelder gegen Unternehmen verhängt werden können? Also reicht einfach die Kombination von hier Unternehmen plus Datenschutzverstoß aus, oder brauchen wir schon auch noch sowas wie ein Element der persönlichen Vorwerfbarkeit? Denn in Artikel 83 Datenschutzgrundverordnung, also der insoweit relevante Artikel, da steht zunächst mal drin, ist also etwas deutlich vereinfacht gesagt, es können eben Bußgelder gegen Unternehmen verhängt werden. Aber da steht auch, dass die, Moment, wie ist noch gleich die Formulierung? Genau, dass es bei den Mitgliedstaaten liege, Zitat, angemessene Verfahrensgarantien zu schaffen. Und in Deutschland, so argumentiert eben die eine Seite, gibt es eine solche angemessene Verfahrensgarantie in § 41 Bundesdatenschutzgesetz, der wiederum auf die Vorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes verweist. Und im Ordnungswidrigkeitengesetz heißt es, ja, man kann schon Bußgelder gegen Unternehmen verhängen, aber das Unternehmen selbst ist ja sozusagen, ist ja nur letztlich nur eine rechtliche Fiktion. Ja, das Unternehmen macht ja nichts, sondern es muss ja irgendwelche Leute geben, die was gemacht haben in dem Unternehmen. Ja, und deshalb ist es notwendig, dass man dem Vorstand des Unternehmens nachweisen kann, dass er eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit oder was auch immer eben in dem konkreten Fall der Vorwurf eigentlich ist, begangen hat, die dem Unternehmen zugerechnet werden kann. Und wenn wir das nachweisen können, dann können wir auch ein Bußgeld gegen das Unternehmen verhängen. Und jetzt ist eben umstritten, und das war die große Frage, was jetzt quasi gilt, also ob die DSGVO quasi vorgeht und dass man einfach sagt, nö, dass da irgendwie ein Datenschutzverstoß in dem Unternehmen passiert ist, das reicht, Punkt. Oder ob eben in dieser deutschen Regelung des Ordnungswidrigkeitengesetzes genauso eine angemessene Verfahrensgarantie liegt, die der Artikel 83 ja sogar vorsieht oder den Mitgliedstaaten überlässt, und eben dieser Nachweis geführt werden muss, dass der Vorstand, der ja übrigens, Klammer auf, vielleicht auch sogar geführt werden könnte, Klammer zu, ne? Das ist ja, jetzt, diese Frage war zum ersten Mal beantwortet worden vom Landgericht Bonn letztes Jahr, in dem Bußgeldverfahren gegen das Telefonunternehmen 1&1. Und das Landgericht Bonn hat damals tatsächlich gesagt, nee, wir brauchen dieses Element der persönlichen Vorwerfbarkeit gegenüber dem Vorstand und dieser Zurechnung des Vorstandshandelns zum Unternehmen nicht. Im Ergebnis war das Urteil des Landgerichts Bonn für 1&1 zwar trotzdem ein großer Erfolg, weil nämlich die Bußgeldsumme von 9,6 Millionen auf 900.000 Euro extrem gekürzt wurde. Aber in dieser sozusagen dogmatischen Frage war es halt quasi schlecht. Und das Landgericht Berlin sieht das nun also augenscheinlich anders, ja. Und naja, die Argumente sind halt so ein bisschen auf der einen Seite natürlich wie immer das schlauste Argument aller Zeiten, Effektivitätsgrundsatz, ja. Es würde die Sache ja natürlich deutlich verkomplizieren, wenn man jetzt quasi Ermittlungen innerhalb des Unternehmens anstellen muss, um rauszufinden, ja, wer war denn eigentlich dafür verantwortlich, dass die Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind? Wer hat denn hier welche Sorgfaltspflichten verletzt? Und wie können wir das zurechnen? Ja, alles Fragen, die ja beispielsweise im Kontext des Dieselskandals sich gestellt haben und beantwortet werden mussten und auch dort bekanntlich einigen Aufwand verursacht haben. Gegenargument natürlich, ja, gut, aber so ist es nun mal im Rechtsstaat, ne? Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist im Grunde genommen ein abgespecktes Strafverfahren. Wie gesagt, es findet vor der Strafkammer statt. Und wir brauchen nun mal eine persönliche Vorwerfbarkeit. Und wenn ihr die nicht liefert, dann könnt ihr halt auch kein Bußgeld verhängen. Und das Landgericht Berlin scheint sich augenscheinlich letzterer Auffassung angeschlossen zu haben. Und ich finde das natürlich, also erstens schon mal generell, weil es gegen den Datenschutz geht, aber zweitens auch wirklich der Sache nach durchaus gerecht.
Ja, das dachte ich mir. Und ich, ehrlich gesagt, würde natürlich mein Veto einlegen dazu. Ich fand jetzt, ehrlich gesagt, das Landgericht Bonn da überzeugender, weil natürlich irgendwie solche Dinge immer, und ich nehme an, das wird hier auch eine Rolle spielen, natürlich der Kern des Problems liegt natürlich immer in der mangelnden Organisation oder in der mangelnden Kommunikation oder wie auch immer. Deswegen finde ich das durchaus nachvollziehbar, dass man hier den Weg geht, also den das Landgericht Bonn gegangen ist, zu sagen, naja, also es reicht schon ein Verschulden des Mitarbeiters, damit das ganze Unternehmen dafür zur Verantwortung gezogen wird. Ich hatte ehrlich gesagt auch diesen Beschluss jetzt vom Landgericht Berlin verstanden, als dass das sozusagen auch generell ein sehr handwerklich schwieriges schwierige Entscheidung des, der Datenschutzbehörde in Berlin gewesen ist. Also wir wissen jetzt auch noch nicht hundertprozentig, ne, ob es nicht noch andere Gründe gab. Deswegen wollte ich das jetzt mal als gerechtes Urteil stehen lassen, aber mein Veto einlegen, was jetzt konkret diese Begründung in diesem Kontext angeht, weil die finde ich jetzt nicht komplett überzeugend.
Ja,
du hast verstehen, dass du es als gerechtes Urteil herausgesucht hast.
Ja, du hast völlig recht. Also es gibt durchaus Signale, die darauf hindeuten, wie gesagt, ich kenne die Akten leider nicht, dass dieser Beschluss der Landesdatenschutzbehörde auch im Übrigen noch einige andere Mängel hatte. Aber ich habe das hier jetzt mal als, finde ich, rechtlich interessantesten Punkt sozusagen herausgegriffen und ein bisschen ausführlicher dargestellt. Genau, wie auch immer, dann bin ich ja froh, dass wir uns da jedenfalls sozusagen im Ergebnis, wenn auch vielleicht nicht in der Begründung, einig sind. Das macht das Leben manchmal leichter.
Und wir können ja auch mal Dissensen stehen lassen, Konstantin.
Auch das
macht auch unseren Podcast so charmant, dass wir das, dass jeder sich seine eigene Meinung bilden kann und dann seine Anhänger findet schon, früher oder später.
Genau. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angelangt, oder?
Wir sind
oder?
Am Ende, ja.
Ja, dann freuen wir uns, dass ihr wieder so lange zugehört habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns zum einen Sternchen im iTunes-Store gäbet, zum anderen vielleicht auch Kommentare da ließet unter faz.net/einspruch/podcast. Und ja, das geht jetzt, wir haben es letzte Folge schon mal gesagt, auch nicht mehr nur für 24 Stunden, sondern beliebig lang. Und drittens und vor allen Dingen natürlich auf faz.net/einspruch testen ginget und ein Probo-Abo klicken würdet, was zum einen euer tägliches Lesererlebnis bereichert und zum anderen uns, also nicht unmittelbar, aber mittelbar sozusagen, indem es dieses Produkt und diesen Podcast unterstützt, das wäre eine super Sache. Vielen Dank, macht es gut.
Wir können vielleicht auch nochmal ankündigen, dass nächste Woche wir auch erst am Donnerstag erscheinen. Ne? Diese Woche lag es ehrlich gesagt daran, dass ich gestern noch beim Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages vorbeischauen musste, um mir die Patentrechtsmodernisierung anzuhören. Ja, das können wir dann auch nochmal an anderer Stelle. Ja, es geht um unfassbar viel Geld. Das kann ich schon mal als Teaser sagen. Wir werden das Patentrecht auch irgendwann mal durchhecheln. Das kann ich jetzt schon versprechen. Aber noch nicht in absehbarer Zeit. Wir müssen erstmal gucken, was dabei rumkommt. Denn die sind, also da geht's hoch her, kann ich sagen. Ne? Also da geht es um Milliarden. So, das musste ich gestern machen, deswegen heute erst der Podcast. Nächste Woche nehmen wir Rücksicht auf die Ministerpräsidentinnen und die Ministerpräsidenten und unsere Bundeskanzlerin, die sich am Mittwoch treffen. Und wir besprechen dann, was sie beschlossen haben, auch nicht nur alleine, sondern, das können wir schon mal ankündigen, mit der Professorin Andrea Kiesling.
Richtig, genau.
Die ja auch Sachverständige war für die Grünen im Bundestag und da freuen wir uns schon drauf. Das ist für nächste Woche angedacht.
Ja, kleiner Teaser. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein und macht's gut und bleibt gesund.
Bis dahin. Eine schöne Restwoche. Tschüss.
Ciao.